nach Hamburg-Eichner.
Es ist Anfang Januar. Die letzten Silvesterraketen sind gerade verglüht und wir sind unterwegs zu Johannes B. Kerner. Das Gesicht von Robins und meiner Kindheit. Ran, das Sportstudio, die WM 2006. 30 Jahre Fernsehgeschichte. Und immer die großen Momente. Nicht nur im Fußball. Perdue mit Kohl, Beckenbauer, Bill Clinton und Shireen David. Hamburg am Fenster ist eine Perle aus Regen und Nebel. Und während uns die S5 Richtung Schanze trägt, sitzt Robin in Florenz und schickt uns mal wieder eine Nachricht aus der Zukunft.
Ich glaube, es sind noch ungefähr 30 Sekunden bis zum Start der Live-Sendung und unser heutiger Gast wird noch einmal durch irgendwelche Fragen gestört, die er aber ganz locker und sympathisch beantwortet. Ruhepuls quasi. Diese und weitere Szenerien durfte ich diesen Sommer bei der Heim-EM live erleben. Ich durfte erleben, wie gut dieser Mensch in seinem Job ist. Ich durfte kennenlernen, wie wichtig ihm andere Menschen sind, was ihn auszeichnet. In unserem Gespräch hier wurden die Rollen fast umgedreht und Johannes ist in die Rolle des Therapeuten gerückt, der uns ausfragt. Zum Glück aber haben wir es dann geschafft, den Fokus auf ihn zu legen. Ein Menschen, der unglaublich viel erlebt hat. Ein Menschen, der im Prinzip nicht versagen darf, weil ja immer alles live ist. Und einen Menschen, der immer einen Plan B haben muss, falls mal etwas Unerwartetes passiert. Es ist ein Gespräch geworden, das tief beeindruckt und das vor allem unglaublich viel Positivität und Energie mit auf den Weg gibt. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei Wie geht's mit Johannes B. Kerner.
Das ist Wie geht's? Johannes B. Kerner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ich bin Nils Stratmann und wir haben heute einen Gast hier bei uns sitzen, der für mich und Robin, für uns beide im Herzen im Grunde so ein lebendiger Panini-Sticker ist. Aber bevor wir zu ihm kommen, erstmal wie immer an dich die Frage, Robin. Wie geht's dir?
Guten Tag, guten Morgen an euch beiden. Mir geht es soweit ganz gut. Sportlich ging es mir schon mal besser. Privat geht es mir tatsächlich sehr gut, bis auf den Schlafmangel. Wir sind gerade in der Phase, wo wir den Kleinsten unter uns so ein bisschen versuchen, daran zu gewöhnen, dass er eigenständig einschläft und vielleicht auch mal länger in seinem Bettchen liegen bleibt. Und das geht gerade so ein bisschen damit einher, dass unsere Nächte ein bisschen kürzer sind. Aber ich glaube, ja, jeder, der Papa oder jeder, der Mama ist, der kennt diese Zeiten und Perioden und von daher muss man da kurz durch. Kürzere Nächte, aber dennoch sehr glücklich.
Willst du unseren Gast vorstellen oder willst du direkt reingehen oder wie hättest du es gerne?
Ich würde gerne etwas sagen und zwar hatte ich natürlich für die, die mich kennen, im Sommer das ganz große Vergnügen, die EM als Experte verfolgen zu dürfen. Leider Gottes zwar nicht als Spieler, aber ich bin dennoch sehr, sehr froh darum, dass ich die Erfahrung dann als Experte sammeln durfte und das durfte ich den großen Teil über an der Seite von Johannes B. Kerner machen, was mich unglaublich geprägt hat tatsächlich und deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr darauf, dass er heute zu Gast ist, dass wir heute dieses Gespräch führen dürfen, weil ich wirklich ab dem ersten Moment schon das Gefühl hatte, es könnte ein perfekter Gast sein für unseren Podcast. Und da ich damals schon wusste, dass ich diesen gerne machen wollen würde, freue ich mich sehr, dass es geklappt hat. Und schönen Tag, lieber Johannes. Wie geht es dir?
Robin, erstmal vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte und Nils, euch beiden für die Einladung. Danke. Mir geht's im Großen und Ganzen gut. Also überm Strich, sage ich immer gerne, so im grünen Bereich. Es ist nicht alles immer perfekt, aber es geht mir gut. Robin, wenn ich eine Sache noch sagen darf, das kann ich zurückgeben, weil ich weiß noch ganz genau, als wir uns das erste Mal getroffen haben da, und das habe ich ganz selten gehabt in all den Berufsjahren, dass man so ganz schnell ein Gefühl füreinander hatte und wusste, hier gibt's keine Barrieren, keine Schranken, keine ängstliche Zurückhaltung oder so, sondern eine absolute Offenheit, einerseits was das Professionelle angeht, aber auch was das Menschliche, Zwischenmenschliche angeht. Ich habe mich an deiner Seite sofort wohlgefühlt. Das Kompliment möchte ich dir machen. Insofern spiele ich den Ball gerne zurück nach Florenz.
Boah, das sind doch wunderbare Worte hier zum Anfang dieser schönen Stunde.
So, ich wurde nicht gelobt, aber
aber du hast jetzt eine Stunde Zeit, dich zu qualifizieren für Lob.
Lass uns in einer Stunde nochmal drüber reden. Wir kommen zurück auf das Thema.
Du hast es gerade gesagt, du bist überm Strich, sagst du, das Wetter hier in Hamburg ist noch relativ grau. Es ist sehr, sehr...
Schönste Stadt der Welt.
Absolut, absolut. Ich muss sagen, ich war zweimal bisher bei Robin in Florenz, das Wetter war nicht besser. Aber wir sind noch relativ jung im Jahr. Du hast das Jahr für uns alle wieder im Grunde eröffnet mit der großen Silvester-Show am Brandenburger Tor. Ich musste bei meiner Mutter erkämpfen, dass wir es durchgucken können, weil sie kein Riesenfan von Shirin David war.
Ach so, oh Gott, ich dachte, wie geht der Satz zu Ende?
Ja, das war...
Also es ging ja einfach um Gesundheit. Und es ging ja um ihre Gesundheit. Sie war definitiv für das Wetter zu leicht bekleidet.
Ach, Shirin.
Genau. Nee, du für dich war okay.
Ja, aber da kann ich sagen, sie hat eine Strumpfhose angehabt, so eine wärmende. Ich glaube, die haben sich da schon gesorgt.
Okay. Das, ja. Aber wir wollen natürlich nicht nur über die nahe Vergangenheit sprechen und über die Gegenwart, sondern wir wollen gerade...
Über die Zukunft.
Über die Zukunft auch, möglicherweise. Wenn wir schon jemanden wie dich hier sitzen haben, der wirklich über Jahrzehnte, zumindest mich und Robin und ich glaube ein paar andere Menschen in Deutschland auch, begleitet hat, wollen wir auch ein bisschen tiefer in die Vergangenheit gucken. Und wir haben ja hier ein Format, wo es um die guten Zeiten im Leben gehen soll, aber auch um die schlechten Zeiten. Und wenn wir uns vorbereiten, schauen wir dementsprechend natürlich auch nach, okay, was könnten eventuell Punkte sein, wo man bei den Menschen reinkommt, wo können wir vielleicht Anhaltspunkte für schlechte Zeiten finden. Das Ding ist, wenn man bei dir schaut, als erstes guckt man natürlich Skandale, Krisen und so weiter, man findet nicht wirklich was. Und das ergibt natürlich die Frage, hast du ein sehr gutes Leben oder sehr gute Anwälte?
Also erstmal habe ich ein sehr gutes Leben. Ja, also ganz objektiv muss man das sagen. Egal welche, wie man das skalieren möchte, ob man das in Deutschland, europäisch, weltweit, keine Ahnung, nördliche Halbkugel, südliche Halbkugel. Also egal wo, natürlich habe ich ein sehr gutes Leben und die Menschen um mich herum auch. Aber natürlich stimmt auch, dass es Momente gibt, wo es einem nicht so geil geht und wo es auch Rückschläge gibt oder... Schwierige Momente und Situationen. Früher, als ich die Talkshow gemacht habe im ZDF, haben wir immer gesagt, wenn man so in Lebensläufe reinguckt, ne, richtig interessant wird es da, wo der Bruch ist oder die Brüche. Und ich habe eigentlich noch niemanden gesehen, der keinen Bruch hat. Insofern geht es in der Hauptsache auch darum, wie man mit Brüchen umgeht. Heute sagt man Resilienz. Das ist ein Begriff, den gab es vielleicht vor 20 Jahren nicht in der Intensität oder wurde nicht so häufig gebraucht. Aber dieses Wiederaufstehen oder einmal mehr aufstehen als hinfallen und so, da ist ja schon ein bisschen was dran. Können wir alles noch vertiefen. Aber es geht mir sehr gut, und zwar egal, welche Skala man anlegt.
Und wir haben es ja beide schon gesagt, was wir mit dir verbinden. Und ich glaube, man kann es eben auch so sagen, du bist ein Gesicht unserer Kindheit gewesen.
Was seid ihr für Jahrgänge?
Ich bin 89er.
89 und Robin ist ein bisschen jünger.
1994 bin ich geboren.
Okay, 89. Ja.
Also wir sind mit dir im Fußball aufgewachsen, aber du bist, gehört auch zur Wahrheit, ein gutes Stück älter als wir. Mhm. Wie bist du denn aufgewachsen?
Glücklich, tolle 70er-Jahre-Kindheit, Mülltonnen zwischen den Häusern, auf die wir gekickt haben, das waren die Tore. Das war im Grunde mein ganzes Leben. Vormittags gab es immer eine Veranstaltung, war relativ verpflichtend, Schule, war aber dann auch mittags vorbei. Und insofern, da ich groß geworden bin in Bonn, da spielte Mittagsruhe immer noch eine Rolle. Also bis 15 Uhr waren die Mülltonnen kein Tor, waren es Mülltonnen, aber ab 15 Uhr waren es dann Tore, nochmal draufgekickt. Und ansonsten war ich fasziniert von der Fußballwelt, der kleinen Fußballwelt, in der ich mich bewegt habe, bei mir im Verein und eben mit den Kumpels an der Mülltonne und der großen Fußballwelt, die für mich als in Bonn aufgewachsener mindestens mal bis nach Köln ging oder nach Mönchengladbach und später dann auch darüber hinaus und durch das Fernsehen. Und das hat mich echt als Kind, als Heranwachsender, ich sag mal so 7, 8, 9, 10, 11, 12, unfassbar geprägt. Also die ARD Sportschau, die damals sozusagen das Hochamt der Sportberichterstattung war, hat mich unfassbar geprägt. Und diese Menschen, die da moderiert haben, oft wird Ernst Huberti genannt, klar, Adi Furla, Ebert Staniek und Jochen Sprenzel, könnte jetzt 20 Namen aufzählen, die bei manchen in meinem Alter irgendwas klingeln lassen. Die haben mich so geprägt, dass ich wirklich sehr schnell wusste in meinem Leben, was ich werden will. Ich wusste am Ende meiner Schulzeit ganz klar, was mein Berufswunsch ist. Und zwar am Ende meiner Grundschulzeit. Und das ist kein Spruch. Da war ich 10, 9, ich bin früh eingeschult, 9. Ich wollte einfach ums Verrecken Sportreporter werden. Ist die wahre Geschichte. Mhm. Und bin unfassbar dankbar, dass mir das einigermaßen gelungen ist im Verlaufe der weiteren Jahre. Ich wollte einfach immer Sportreporter werden. Ich wollte auch moderieren. Ich wollte in diese Welt rein. Ich habe auch schnell gemerkt, dass mit dem Fußball nichts wird. Also muss man auf der anderen Seite der Kamera stehen.
Da würde ich gerne ganz kurz reingehen, weil das heißt also, du warst nicht eines dieser Kinder, die eben diesen großen Traum hatte, selber Fußballprofi zu werden, weil ich meine, du warst ja dann doch schon jemand, der dann immer, wie du gerade erzählst, nachmittags draußen am Kicken war. Und ich kenne das von mir. Bei mir war es halt ab 6 Jahre und raus Fußball spielen und halt jeden Tag davon träumen, irgendwann mal in diesen großen Stadien zu spielen. Das war bei dir also nicht der Fall, oder?
Also das, da habe ich die Geschichte ein bisschen schöner gemacht, als sie ist. Ich habe das ja versucht, mit einem Halbsatz abzufedern.
Eigentlich wolltest du den Weg von Robin gehen.
Sag mal jetzt mal die ganze Wahrheit. Wenn wir früher gewählt haben, Mannschaften gewählt haben, wir haben das immer, bei uns hieß das Pisspot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn man so mit den Füßen voreinander und wenn er am Ende, dann darf man auch den Fuß noch querstellen und so. Und also entweder ich habe gewählt, also war sowieso vorne mit dabei, oder wurde sehr früh gewählt. Also ich war jetzt kein lausiger Kicker. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich auf so mittlerem Niveau, jeder kann Bezug nehmen und kann wild schreiben und sagen, ich habe den Kicken sehen, das stimmt alles nicht. Glaube ich nicht. Auf mittlerem Niveau war ich einigermaßen per Du mit der Kugel, aber eben auf unterem bis mittlerem Niveau. Es war niemals, also ich sag mal, die Jugend vom 1. FC Köln hat nicht angerufen. Selbst die vom Bonner SC nicht. Natürlich wollte ich Fußballprofi werden. Jeder will das. Ich habe das Trikot, das ist dieses Rot-Weiße vom 1. FC Köln mit dem, was so diagonal rot und weiß ist, mit dem Geißbock hier oben drauf. Weiß gar nicht mehr, wer den drauf genäht hat. Und mit der Rücknummer von Heinz Floh, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt, aber das war ein legendärer Kölner Fußballer, der viel zu wenig Länderspiele gemacht hat, mittlerweile leider nicht mehr lebt.
Aber ich finde es interessant, als du eben gesagt hast, dass du tatsächlich nach der Grundschule schon wusstest, was du werden willst. Weil wenn man sich deine klassische Vita so anguckt, katholische Grundschule, Jesuitengymnasium, aus einem Politikerhaushalt und dann BWL studiert, denkt man erstmal, okay, das ist ein relativ strenger, klarer Weg, der da gegangen wird. Und dann lese ich, okay, BWL-Studium abgebrochen. Und da dachte ich, okay, das gab Ärger zu Hause.
Ja, das gab schon auch Diskussionen, weil nicht ganz, also mein Vater nicht ganz klar war, was das da ist, was ich da vorhabe mit diesem Praktikum. Ja? Generation, erster Vertreter der Generation Praktikum.
Was war das für ein Praktikum?
Beim Sender Freies Berlin gab es damals noch, das ist die Landesrundfunkanstalt gewesen, der ARD in West-Berlin. Also wie der NDR in Hamburg oder der Bayerische Rundfunk in München und Bayern und der WDR in Köln und so weiter, war der SFB, der Sender Freies Berlin, halt die Anstalt. Und da gab es einen Sportchef und der hat mich wahnsinnig gefördert. Der hat mir dieses Praktikum ermöglicht, weil er vielleicht irgendwas gespürt hat oder so. Und wenn ich das Kompliment an Jochen Sprenzel, so heißt der Mann, noch vergrößern darf, der hat auch Steffen Simon gefördert, der hat auch Anne Will gefördert, der hat auch Norbert König gefördert. Und ich könnte noch einige andere nennen, die nennenswerte Karrieren im Radio und im Fernsehen gemacht haben. Das war ein ganz, ganz wichtiger Wegbereiter für mich. Und deshalb hat er meine nicht endende Dankbarkeit.
Und es ging dann ja auch erstmal im Grunde nur nach oben. Du hast dran moderiert, du hast das aktuelle Sportstudio moderiert, du hast dann die Länderspiele gemacht. Nicht nur das, sondern du hast dann auch angefangen, Talkshow-Formate zu machen. Du hast eine Kochshow gemacht, ich hab's angesprochen. Wenn du so auf die letzten 30 Jahre zurückguckst, was sind so die Momente, wo du wirklich sagst, die bleiben für mich, die sind in meinem inneren Fotoalbum?
Oh, gibt's schon einige. Da gibt's schon.
Also, wir haben eine Stunde Zeit.
Ja, ja. Also WM 2006 als Moderator im ZDF, also als Hauptmoderator der Sendung im ZDF mit Urs Meier und Jürgen Klopp an der Seite und mit Franz Beckenbauer relativ regelmäßig zu Gast. Das kann man sich, glaube ich, nicht schöner backen. Und ansonsten habe ich, glaube von 98 bis 2009, also 11 Jahre, 4-mal die Woche eine Talkshow gemacht im ZDF. Also praktisch das Vorgängerformat von Markus Lanz, nicht ganz so politisch ausgerichtet. Aber da sind natürlich auch Begegnungen dabei gewesen, die ich nie vergesse. Also Bill Clinton, glaube 5-mal Helmut Kohl, wahnsinnig interessante Menschen und Begegnungen auch mit Nicht-Prominenten, die mich total geprägt haben. Ja, und da könnte ich jetzt einigermaßen lange erzählen. Die Kochshow, dann ein Zufallsfund war das, ein absoluter Zufall und hat sich dann so, viele Menschen haben das wirklich gerne gesehen und gemocht und es entstand da eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, ich bin echt glücklich über sehr viele Erinnerungen. Und, um das ehrlich zu sagen, erst bei Magenta die letzten Turniere gemacht zu haben, nochmal in so einer ganz großen Intensität, wo man seine Leidenschaft für den Fußball, seinen Respekt vor den Sportlern, seine Begeisterung für den Moment nochmal leben kann und dann auch Leute kennenlernen kann, wie Robin zum Beispiel. Oder auch Michael Ballack, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Mit dem habe ich früher durchaus mal Stress gehabt.
Als ich Journalist war.
Ja, nee, wirklich. Da haben wir uns auch mal schön angekackt. Und den mittlerweile, ja, mit Freund bin ich vorsichtig, aber einen wichtigen Partner zu nennen zu dürfen, das ist schon gut.
Ich habe zwei Fragen oder eher Nachfragen. Und zwar, würde mich total interessieren, Johannes, wie prägen dich diese Begegnungen mit diesen Menschen? Du hast gesagt, es hat dich sehr geprägt, aber wie genau prägt dich das?
Finde ich eine super interessante Frage. Die Begegnungen prägen, bewegen mich auf einer tieferen Ebene, glaube ich. Also, dass ich mich frage, wie sind die so geworden, wie sie sind? Was gibt denen die Kraft, so normal zu bleiben, wie sie sind? Es gibt natürlich auch ein paar Durchgedrehte, die kannst du dann sozusagen in der Schublade tun und sagen, das ist die Schublade für die Durchgedrehten. Ich meine jetzt diese Menschen, die trotz allergrößter Prominenz unfassbar Mensch geblieben sind. So, also wie schaffen die das? Obwohl die teilweise ja nicht nur in Deutschland, sondern echt weltbekannt sind und nirgendwo aus dem Flugzeug steigen. Du kannst über Boris Becker denken, was du willst, ne? Aber der ist ja überall auf der Welt immer Boris Becker gewesen.
Ja.
Ja, also bei mir ist hinter der belgischen Grenze Schluss. Ja, und schon, also auch in Holland lässt sich's vergleichsweise, trotz einiger deutscher Touristen, vergleichsweise easy leben und so. Aber so jemand wie Boris zum Beispiel, egal ob der in Thailand aus dem Flugzeug steigt, in Australien, in England, in Deutschland oder wo, der ist immer Boris Becker. Ja, und wenn man dann es schafft, bei all dem, was er nicht geschafft hat, aber es schafft, irgendeine Ebene für sich zu behalten, das hat mich immer interessiert. Ich weiß nicht, ob das genau die Antwort auf deine Frage ist, Robin, aber die Ebene drunter, das Bild dahinter, so das hat mich mehr geprägt. Ich habe eben gesagt, dass Helmut Kohl, der ehemalige Bundeskanzler, mehrfach in meiner Sendung war. Und was ich erinnere, waren immer unsere Gespräche in der Maske. Da wurde er dann geschminkt und dann kam ich rein, habe Hallo gesagt und dann haben wir über Fußball geredet. Eigentlich immer. Und zwar immer beginnend mit dem 1. FC Kaiserslautern, weil das so tief bei ihm drin ist, das ist einfach sein Verein, dass er immer wissen wollte, weil er mich sozusagen auch als Sportreporter wahrgenommen hatte, was läuft da, wie ist das, wer hat da die Verantwortung gerade, warum geht es denen nicht so gut, wie es denen eigentlich gehen sollte. Und da habe ich so gedacht, okay, wenn man sich das bewahren kann, bei dem Stress, den der hat, dass du dann so einen Moment dir auch nimmst und sagst, jetzt reden wir einfach mal kurz über Betze Bash. Ja, das ist besonders.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das aber natürlich auch für die Protagonistin selbst total wichtig ist, einfach einen kurzen Moment zu haben, einfach mal ruhig zu sein, entspannt zu sein, man selbst zu sein, weil sobald die Kamera an ist, sobald ein rotes Licht leuchtet, die Erfahrung machen wir auch immer wieder in verschiedenen anderen Formaten, verändern sich die Menschen da. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit Bernd Neuendorf, was wir geführt haben. Er wird es mir verzeihen, das Gespräch selber unglaublich langweilig, weil es gefühlt so lauter Zitate waren, die wir alle tausendmal schon gehört haben, wo nichts drinne steckte. Und dann ging das Mikro aus und dann hat er ein paar Sachen erzählt, die ich jetzt natürlich nicht wiedergeben darf,
aber wo
ich dachte, okay. Jetzt wird's interessant gerade.
Den Effekt gibt's. Wir hatten es bei der Talkshow früher auch, da hatten wir so einen Gästeraum, wo dann alle nachher nochmal kurz angestoßen haben oder so. Und haben wir manchmal gedacht, hier müssten wir eine Kamera aufhängen. Weil da geht's zur Sache so. Klar, versuchen Menschen immer auf eine Art und Weise irgendwie sich darzustellen.
Ich glaube, wenn ich das noch einmal zu dem Thema abschließen darf, ich glaube, ich erkenne die Ebene, von der du sprichst, wenn du sagst, die Menschen prägen dich, weil ich habe das enorm gemerkt, als ich das erste Jahr hier in Italien war. Dann habe ich zwar nicht mit bekannten Menschen zusammengesessen, aber die Menschen in Italien, die haben mich ab dem ersten Moment so unglaublich geprägt, weil sie eine Art und Weise haben, dem Leben zu begegnen, das mich sofort tief beeindruckt hat und wo ich wirklich relativ schnell gemerkt habe, das muss ich irgendwie versuchen zu schaffen, in mein Leben zu integrieren, weil ich finde es so faszinierend, wenn es Menschen schaffen, auch wenn es ihnen objektiv gesehen vielleicht gar nicht so gut geht, dass sie es trotzdem schaffen, immer das Positive an einem Tag oder in einer Situation zu sehen. Und das haben die Italiener ganz tief und fest verankert. Diese Art und Weise, mit dem Leben umzugehen und Situationen immer irgendwie doch positiv zu sehen oder zu drehen, ich glaube, das ist eine ganz besondere Eigenschaft. Und die habe ich irgendwie versucht, so in mein Leben mit aufzunehmen, ohne aber zu versuchen, sie zu imitieren. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich wollte jetzt nicht sein wie ein Italiener, aber ich bin stolz, dass ich Deutscher bin. Aber diese Eigenschaft oder dieser Blick aufs Leben, das hat mich total geprägt. Und ich bin froh, dass ich deswegen damit in Kontakt gekommen bin. Weißt du, was ich meine?
Total verständlich, dieses positive Herangehensweise ans Leben nennst. Ich könnte es noch um einen kleinen Minipunkt erweitern. Ich habe einen Freund, der sich vor negativen Einflüssen richtig aktiv schützt. Mhm. Also der auch zum Beispiel sagt, nee, ich will das nicht sehen. Ich weiß ja ungefähr, was es ist. Ganz konkretes Beispiel, meine Tochter hatte sich einen Fuß verletzt und zwar nicht ganz leicht verletzt und ich hatte das Röntgenbild davon. Und das sieht nicht schön aus. Ja, also nach Operation mit ziemlich viel Metall drin. Und da habe ich gesagt, das zeige ich dir mal. Da sagt er, das musst du mir gar nicht zeigen. Das macht mein Leben nicht besser. Ich kann mir schon vorstellen, wie das aussieht. Ich will das gar nicht sehen. Also auch dieses, dass man sich aktiv vor dem Visualisieren von Negativem schützen kann. Und das fand ich ganz interessant. Nicht, dass ich das jetzt immer so mache, aber ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich in der Folge manchmal gesagt habe, nein, ich weiß, wie das aussieht. Das muss ich mir jetzt nicht sozusagen auf meine eigene Festplatte hier an die Netzhaut nochmal dranhalten. Ist schon okay, ich weiß Bescheid.
Gleichzeitig ist es natürlich so, gerade wenn wir in deiner Talkshow-Zeit bleiben, da musstest du dich, also da war es noch nicht alles so sehr politisiert, aber trotzdem gab es natürlich da immer wieder Themen, auch negative Themen, die aufgegriffen wurden. Da werden wir natürlich auch über den einen oder anderen Fall später nochmal sprechen. Was mich da interessiert ist, du musst ja, wenn du so eine Talkshow machst und auch wenn du eine Live-Show machst, bist du dafür verantwortlich, dass alle Menschen eine gute Zeit haben. Selbst wenn eine Talkshow aufgezeichnet ist, bist du dafür verantwortlich, dass, auch wenn es heiß hergeht, auch wenn diskutiert wird, dass es unterhaltend ist und dass die Leute grundsätzlich mit einer guten Laune da drin sitzen. Und dazu gehört natürlich auch, dass du da nicht mit einer Riesenfresse reinkommen kannst. Jetzt ist es aber natürlich so, dass auch du Scheißphasen gehabt haben wirst. Gleichzeitig hast du den Druck, du musst jetzt funktionieren, du musst gute Laune haben, du musst charmant sein, du musst unterhaltend sein. Wie hast du diesen Switch hingekriegt oder wie kriegst du diesen Switch hin?
Also in der Talkshow-Phase war es so, da hatte ich 4 Sendungen pro Woche. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Die Freitagssendung wurde später Kochsendung. Und dann ja auch noch Sport. Das heißt, ich hatte manchmal mittwochs Länderspiel und hatte am Dienstag 2 Sendungen aufgezeichnet, damit am Mittwochabend noch eine Sendung läuft. Oder 4 Sendungen die Woche und Samstag Sportstudio. Oder noch eine Show oder irgendwas. Also ich habe da wirklich relativ viel gearbeitet, kann man glaube ich sagen. Und ich würde trotzdem dieses mit dem Funktionieren, ein Regalfach drunter greifen, als du es jetzt eben getan hast, Nils, sondern ich würde sagen, ich muss da nicht jeden immer bei Laune halten, sondern ich musste versuchen, den Ton zu treffen.
Aber
das allerdings immer wieder. Das immer wieder. Und du hattest nie Gelegenheit oder in den seltensten Fällen Gelegenheit, nach einer Sendung mal zu sagen, das war geil, das hat geklappt. Oder, wow, ist das schief gegangen, was hätten wir da besser machen können? Weil du eigentlich in Gedanken schon in Vorbereitung auf die nächste Sendung. Am nächsten Tag ist wieder Sendung.
Und gleichzeitig musst du ja auch, wenn du den Ton treffen willst, quasi deine Privatemotionen zur Seite schieben.
Mhm. Das ist das,
was mich interessiert.
Also, ja, das ist der Aspekt Funktionieren. Das war dann ein sehr straighter Tagesablauf immer. Morgens rein, Sitzung, Redaktionskonferenz, Vorbereitung, Exposés lesen. Hatte immer so 20, 30 Seiten pro Gast. Habe also ohne Ende gelesen. Dann warst du aber auch voll mit Sachen und warst gut informiert, wenn du es gelesen hast. Dann irgendwann noch, was weiß ich, Termin in der Firma, rein in die Sendung, 17 Uhr Aufzeichnung oder ich glaube so 17 Uhr haben wir immer aufgezeichnet. Um und bei, ja dann 18:15, 18:30 fertig, dann abschminken, zack nach Hause, Kinder noch kurz sehen. Mhm. Natürlich auch, ist ja, das Leben macht ja nicht Stopp, nur weil ich arbeite oder andere Leute arbeiten.
Du hast nicht nur diese Shows gehabt, du hast eine Produktionsfirma gehabt und du hast eine, ich nenne es mal florierende Familie gehabt mit irgendwann 4 Kindern. Mhm. Wann hast du gemerkt, dass es zu viel wurde und wer hat dir das gesagt?
Ende 2008, 2009 habe ich mal gemerkt, dass es echt viel ist. Aber ich wollte nicht weniger machen. Das ist verrückt, ne? Du bist dann so druff, dass du denkst, Moment, ich habe 130 Sendungen im Jahr. Jetzt sagen die, mach mal nur 105. Warum soll ich nur 105 machen?
Wer hat gesagt, mach mal nur 105?
Boah, in der Produktionsfirma war das mal Thema, mit dem ZDF war das mal Thema, mach doch die Sommerpause ein bisschen länger, du machst ja verrückt und dann sind ja immer noch Olympische Spiele und was weiß ich, ja? Also in Peking moderieren, nachts nach der Sendung nach Nürnberg fliegen, Länderspiel gegen Belgien, 2008, direkt nach dem Länderspiel zurück nach Peking. Ja, hatte der Intendant mir First Class genehmigt, aber China, er hat keine First Class. Da bin ich wirklich innerhalb von 36 Stunden, Peking, Nürnberg, Peking geflogen und habe hier noch ein Länderspiel moderiert. Also so gaga, wenn man sich das heute vorstellt, ja. Aber alle Fußballmoderatoren waren dort, also einer musste fliegen, bin ich ja geflogen. So, und irgendwann war es viel, war es drüber und wie soll ich sagen, tatsächlich war es so, dass das ZDF mir dann einen neuen Vertrag angeboten hat und gesagt hat, so, jetzt machen wir Volumen ein bisschen runter, einfach um das auch verlängern zu können. Und auf den haben wir uns dann nicht geeinigt, sodass 2009 ich vom ZDF weggegangen bin.
Also
nochmal kurzfristig.
Blöd gesagt, die wollten dich schützen?
Naja, weil
in Anführungszeichen?
Ja, oder auch andere Dinge probieren. Das ist ein völlig normaler Prozess. Ich meine, 10 Jahre, das ist eine Fernsehewigkeit. Oder 11 Jahre, dass ich das gemacht habe. Ja, es gibt Formate, die sind nach 4 Sendungen weg. Aber 11 Jahre in der hohen Schlagzahl eine Fernsehewigkeit. Und dann hatte ich eine Sommervertretung, also einen Kollegen, der das im Sommer gemacht hat, und der hieß Markus Lanz. Und der hat das zweimal im Sommer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zweimal im Sommer gemacht. Dann haben wir uns nicht wieder geeinigt und hat Markus die Sendung übernommen. Die Produktionsfirma, von der du eben gesprochen hast, also die eine habe ich behalten, aber die andere, die mir zur Hälfte gehörte, habe ich dann an den Produzenten der neuen Sendung Markus Lanz verkauft. Also alles im Rückblick völlig normale Vorgänge.
Das ist kein bisschen normal, was du erzählst. Wirklich kein bisschen normal.
Nee, dass man Dinge beginnt und aufhört und so. Das Leben ist ein Fluss. Das Leben ist ein Fluss. Es ist ja nicht statisch. Dinge verändern sich. Robin hat auch in Bergamo gespielt und bei Union gespielt und in Holland gespielt und jetzt bei Florenz. Und so. Das sind Dinge, das Leben ist eben ein Fluss. In dem Moment, wenn man so drauf ist, dann denkt man ja immer, es gibt gerade nichts Wichtigeres und alles ist nur Sieg oder Niederlage oder schwarz oder weiß. Und warum bieten die mir nur 105 Sendungen an? Ich hatte doch 130. So, also wenn ich diese Zahlen heute ausspreche, da halte ich mich selbst für verrückt. Ja?
Aber Johannes, ja, gab es da in dieser konkreten Zeit, von der du gerade sprichst, gab es da diesen einen Moment, wo du denn trotzdem für dich selbst gesagt hast, nee, das ist jetzt wirklich zu viel? Und wenn ja, wie hat sich dieser Moment geäußert? War das dann eine Leere? War das dieses Feuer, was nicht mehr da war? Kann man das so festmachen an irgendwas?
Ja, also ich kann dir sagen, da bin ich ein totales Glückskind. Anders kann man es gar nicht sagen. Weil im selben Moment ein anderer Sender kam und sagte, hättest du nicht Lust, bei uns die Champions League zu machen? Und das ist sozusagen das Einzige, was mir fehlte als Moderator. Ich habe Länderspiele, ich habe Pokal, ich habe Bundesliga, ich habe Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, als Kommentator, als Moderator. Das Einzige, was mir fehlte, war Champions League. Und das ist ja das weißt du besser als ich, das ist einfach eine Wahnsinnsmarke. Und dann die Gelegenheit zu haben, als Champions League-Moderator mit Franz Beckenbauer durch Europa zu fliegen und mit Wolf Fuß als Kommentator übrigens.
Wahnsinn.
Ja, dann war es für mich leicht, diese Entscheidung zu treffen. Wiewohl das möglicherweise nicht die geilste Entscheidung meines Lebens war. Im Rückblick, weiß nicht, vielleicht hätte ich beim ZDF bleiben sollen, I don't know. Jetzt bin ich wieder da und bin sehr, sehr froh. Bin seit über 10 Jahren wieder da und sehr, sehr froh, wie es ist. Aber das sind so kleine Brüche im Leben. Es gab nicht diesen einen Moment. Der eine Moment wurde abgeschwächt. Möglicherweise hätte es den irgendwann gegeben, wurde abgeschwächt dadurch, dass Sat.1 um die Ecke kam und sagte Champions League.
Nils, bevor wir vielleicht ins nächste Thema gehen, ich habe noch eine Frage, die habe ich jetzt schon länger ein bisschen zurückgehalten, die interessiert mich enorm, weil wenn du von diesen Zahlen sprichst, 130 oder vielleicht auch nur 105 Sendungen, du hast gerade gesagt, dass du während der einen Sendung dich schon vorbereiten musstest, quasi auf die Sendung, die am nächsten Tag stattfindet. Erstens, wo bleibt da Zeit für Reflexion? Weil letzten Endes ist Reflexion ja sicherlich schon auch ein wichtiger Faktor, um mit der Sendung auch zu wachsen. Und zweitens, ich kenne das von mir selbst auch, mit den ganzen Spielen, die mittlerweile sind. Wir spielen alle 2 bis 3 Tage. Wir haben kaum Zeit, irgendwie das eine Spiel zu genießen und müssen uns dann schon wieder vorbereiten auf das nächste Spiel. Das bedeutet also, wir sind immer wieder gezwungen, mental hochzufahren und dann wieder runterzufahren. Und ich erwische mich sehr, sehr oft dabei, wie ich dabei in so eine gewisse Leere verfalle, die nicht gewollt ist, aber die trotzdem emotional mich irgendwie total trifft, weil ich mir denke, ich mache gerade das Schönste, was es auf dieser Welt gibt und gleichzeitig schaffe ich es nicht, in diesen Modus zu kommen, um wirklich auf Top-Level jetzt zu performen, weil es mir einfach zu viel wird. Kennst du dieses Gefühl dadurch eben, dass du auch so unglaublich viele Sendungen am Stück leiten musstest? Ist jetzt relativ viel und 2 Fragen auf einmal, aber ja, vielleicht hast du da trotzdem Gedanken zu.
Also der moderne Begriff im Fußball ist ja Belastungssteuerung. Mhm. Ja, wie kriegt man das hin? Jetzt gab es für mich nicht die Möglichkeit, es gab keinen Trainer, der gesagt hat, ich setze dich im nächsten Spiel, mal nehme ich dich nach 60 Minuten raus oder bringe dich erst zur zweiten Halbzeit oder sowas. Das gab es nicht, womit ich meins nicht bedeutender machen will als die Belastung, die unglaubliche körperliche und mentale Belastung von Fußballprofis. Bitte nicht falsch verstehen. Du hast ein Wort genannt eben, da habe ich gemerkt, wie ich innerlich zucke. Du hast den Begriff Leere eingeführt. Mhm. Dass man sich einfach komplett kaputt fühlt, richtig im Arsch. Also kannst auch bei einer Talkshow oder bei Shows kannst du dann anschließend körperlich im Arsch sein und mental wirklich am Ende sein. Das hat es durchaus gegeben und ich vermute, befürchte, dass ich da meistens drüber hinweggegangen bin. Okay. Und dann einfach sozusagen in diesem sehr wohligen Hamsterrad drin war. Und dann hast du einen zweiten Begriff eingeführt, Reflexion, die ja im Grunde ausbleibt, wenn du nur im Hamsterrad bist, dann kannst du nicht von draußen aufs Hamsterrad gucken. Da hatte ich das große Glück, dass ich in prägenden, ja fast noch Jugendjahren, ich war 27, als ich die RAN-Sendung angefangen habe, was heißt ich angefangen habe, also wir als RAN-Redaktion und ich war einer der Moderatoren, aber ich war der Jüngste und war 27, hatte das große Glück, sozusagen im Schatten von Jörg von Torra und Reinhold Beckmann, das waren die beiden anderen, mich da entwickeln zu können. Und dann gab es noch einen Mann, der heißt Michael Leon, das war der Stellvertreter unseres Sportchefs, und der hat mich intensiv geprägt und auch reflektiert und auch die Zügel angehalten. Und so, ich wollte immer erste Bundesliga kommentieren. Und dann kam der neue Dienstplan und ich war irgendwie, also Freiburg, die spielen damals zweite Liga oder Hansa Rostock oder so. Am besten noch Freitag Freiburg und Samstag Rostock, das ist auch noch eine schöne Scheißreise. Ja, so. Und dann habe ich immer gesagt, ich möchte doch Bundesliga kommentieren. Dabei dachte ich mehr so an damals Schalke.
SV, Schalke, Bayern, Kaiserslautern.
Ja, damals. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist zweite Bundesliga. Nimm doch nur den Namen, ist doch auch Bundesliga. Und der hat mich richtig zurückgehalten. Hm. Und der hat dann mit mir auch einzelne Sendungen angeschaut und hat mich überführt, da wo ich unzulänglich war, wo ich einfach nicht gut war. Und das ist brutal. Also kann ich euch Situationen schildern. Da haben wir Sendungen angeguckt und dann habe ich ein Interview geführt und das war damals, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon DVD oder noch VHS war, also egal, irgendein Material. Dann haben wir die Sendung angeguckt, zu zweit in einem Raum, ganz nah am Monitor. Schon eine unangenehme Situation. Ist zwar ein cooler Typ, aber ist dein Chef. So. Und dann sitze ich da im Interview und sage, Sie sind, wenn ich das so sagen darf, Pausentaste. Natürlich darfst du das so sagen. Du bist der Moderator der Sendung. Du musst dich nicht entschuldigen. Und du musst schon gar nicht diese Halbsätze, die dir nur Zeit geben, um dich auf den nächsten Gedanken zu konzentrieren. Wenn du das brauchst, bereite dich besser vor.
Krass.
Dann wieder Play. Sie sind, wenn ich da recht informiert bin, Pausentaste. Ja, davon gehen wir allerdings aus, dass du recht informiert bist. Du kriegst sehr viel Geld dafür. Ich meine, das ist dein Job. Willst du jetzt in Frage stellen, dass du deinen Job richtig machst? Mhm. Mach das nicht, diese blöden Halbsätze. Dann Play. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Pausentaste. Sehr verehrte Damen und Herren? Come on. Ich meine, das sind Fernsehzuschauer. Sie, und wenn du ihnen zu blöd kommst, zappen sie und du bist weg. Verehrte Damen und Herren, so, red doch mit den Leuten normal. Play. Nee, und so ging das wirklich eine halbe Stunde. Dann bist du auch mal den Tränen nah. Du denkst, du bist irgendwie schon ziemlich geil. Und dann kommt einer und weist dir nach. Also behauptet das ja nicht nur geschmäcklerisch, sondern weist dir nach, dass du einfach nicht gut warst. Oder zumindest nicht sehr gut. Und dann hat er danach gesagt, du machst das sehr gut. Wirklich, das ist ganz interessant zu sehen, wie du dich entwickelst. Aber es ist noch nicht abgeschlossen, die Entwicklung. Denke ich übrigens manchmal bei jungen Moderatorinnen und Moderatoren heute auch. Einfach, weil ich jetzt in einer Lebenssituation bin, wo einem das so auffällt und denkt, das ist ein cooler Moderator. Der macht das echt gut. Bräuchte vielleicht noch ein ganz klein bisschen so ein Gespräch, wie ich es damals mal hatte mit Michael Leon, der leider nicht mehr lebt, aber der mich da sehr geprägt hat. Und das war ein Teil Reflexion. Insgesamt in meinem Leben vielleicht zu wenig, aber der war sehr, sehr prägend. Kann ich heute und das 30 Jahre her noch sehr lebhaft darüber berichten.
Das kann ich genau nachvollziehen, weil ich glaube, diesen netten Herrn hatte ich in meiner Karriere genauso und der hieß Giampiero Gasperini, der Trainer von Atalanta damals, der hat mich, glaube ich, auf eine ähnliche Art und Weise geprägt und vor allem auch reflektiert. Da hatte ich ähnliche Videositzungen, da ging es dann nicht um Moderation, sondern halt um meine Art und Weise, wie ich das Spiel interpretiert habe. Und da war ich sehr, sehr oft auch den Tränen sehr nahe, weil er... Ich wusste zwar rational gesehen, dass er gerade nur mein Bestes wollte und emotional war ich trotzdem von der Härte seiner Aussagen teilweise so geschockt und so mitgenommen, dass ich diese Rationalität verloren habe. Und ich weiß noch sehr, sehr oft, wie ich den in Tränen oder den Tränen nah Rabea angerufen habe, also meine Frau angerufen habe und ihr gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das hier durchstehen soll, weil diese Art und Weise, wie ich hier behandelt werde, das ist für mich fernab von Gut und Böse. Und gleichzeitig wusste ich aber, und das war das Paradox an der Sache, ich wurde auf dem Platz immer besser und besser. Das heißt also, das, was er mir gesagt hat, das war richtig und das hat auch seine Früchte getragen. Bis dann irgendwann so dieser Punkt gekommen ist und ich gesagt habe, ich muss jetzt versuchen, einfach nur die Quintessenz aus der Sache rauszunehmen, die Emotionen wegzulassen und einfach für mich das auf dem Platz umzusetzen, weil ich wurde ein besserer Spieler.
Wenn man weich ist, dann ist man natürlich auch offen für sowas, ne? Weil wir beide jetzt gesagt haben, dass wir da mal den Tränen nah waren. Man ist dann so angefasst und so berührt davon, ging mir tatsächlich so. Ja. Es war bei dem, den ich genannt habe, war es immer so, dass das ein total cooler Typ war und ein sehr, sehr, hatte auch eine weiche Seite und ganz interessanter Mann und Mensch. Aber der hat immer gesagt, red doch normal. Denk doch nicht, weil du im Fernsehen bist, musst du jetzt anders reden. Ja, ich sage zum Beispiel auch seit mittlerweile Jahrzehnten niemals, guten Abend, meine Damen und Herren. Weil das würde ich im Restaurant auch nicht sagen und wenn ich nach Hause komme, sage ich das auch nicht. Oder liebe Zuschauer, das sage ich auch nicht. Ich sage einfach guten Abend. Weil wenn ich irgendwo reinkomme und es ist dunkel, es ist draußen dunkel und es ist also schon abends, würde ich sagen guten Abend. Ja, und wenn ich nur ein Frühstücksmagazin, guten Morgen. Und nicht guten Morgen, meine Damen und Herren. Red normal.
Wir sind jetzt aber vor allen Dingen gerade bei einer professionellen Reflexion, was arbeitstechnisch gut oder schlecht gelaufen ist. Was mich interessiert, gerade in dem Kontext, was du gerade erzählt hast, ist eine emotionale Reflexion. Du hast von dieser Zeit in den 2000ern gesprochen. Du warst druff in diesem Modus und so weiter. War das alles ganz normal? Ist das alles passiert? Gleichzeitig eben die Familie zu Hause, die vier Kinder, andere Verantwortung, ein Leben außerhalb des Berufs, möglicherweise, was es noch gab, vielleicht auch nicht. Ganz klar gefragt, was hat dich deine Karriere gekostet?
Du meinst, was ich nicht hatte dafür, dass ich eine Karriere gemacht hatte?
Also ich erlebe es bei Robin immer wieder, gerade auch wenn wir jetzt Termine für diesen Podcast suchen, dass das ein Riesenkampf ist und gerade auch für Robin ein emotionaler Kampf. Was kann er neben dem Fußball seiner Familie noch zumuten an Zeit, die er nicht mit ihnen verbringt?
Wir hatten das große Glück, also erstmal sind die Kinder ja dann erst auch dazugekommen. Also 99, 2001, 2007, 2009. geboren.
Was prägende Zeiten natürlich sind.
Bam, bam, bam. Also prägender geht's gar nicht. Ja, also ganz klar. Mein Leben hat am 2. Januar 99, als unsere große Tochter geboren wurde, hat sich mein Leben komplett verändert. Weil seitdem bin ich Papa. Das ist einfach, ich will nicht sagen, bin ein anderer Mensch, aber seitdem bin ich Papa. Völlig andere Verantwortung. Und die ist ja dann durch weitere Kinder noch größer geworden. Ich hatte das große Glück, wir hatten das große Glück, dass vieles von dem, was ich eben beschrieben habe und was möglicherweise nach unfassbar viel klingt, auf einem sehr kleinen Raum stattgefunden hat. Und vielleicht kann ich sagen, ich sitze hier in Hamburg im Büro, da ist die Rotenbaumchaussee da draußen, ich drehe mich mal so ein bisschen um, da drüben war das Studio, 300 Meter weiter Luftlinie ist der Club an der Alster, wo die Kinder alle Hockey gespielt haben, haben sie nicht vom Vater, und nochmal vielleicht 800 Meter Luftlinie haben wir gewohnt. Das heißt, alles hat sich wirklich auf diesem einen Quadratkilometer abgespielt, oder fast alles. Klar, Olympische Spiele waren in Peking, aber oder in Sydney. Aber da haben wir die ganze Familie mitgenommen, übrigens nach Sydney. Auf sehr kleinem Raum. Das heißt, sehr kurze Wege dazwischen. So dass ich wirklich mittags mal nach Hause konnte oder morgens die Kinder mit fertig gemacht habe und mich dann entweder nochmal hingelegt habe oder Sport gemacht habe. Also es war ganz gut handelbar und trotzdem stimmt, dass manches nicht möglich war. Einfach weil ich gearbeitet hatte. Es war aber auch absolut akzeptiert, sowohl von meiner Ex-Frau, der Mutter meiner Kinder, als auch von unserem sozialen Umfeld. Zum Beispiel mich samstags einzuladen, ist nicht lustig, weil meistens kann ich nicht.
Und war es auch für dich akzeptiert? Weil also auch ich kenne da absolut dieses Gefühl, jetzt wenn ich auf die Geburt meines ersten Sohnes gucke, die fiel genau in die Zeit, wo ich in der Endphase meines wichtigsten Buches war. Und die ersten 3 Monate habe ich nur schlechtes Gewissen gehabt. Entweder war ich bei meinem Sohn und dachte, boah, ich muss am Buch eigentlich sitzen, oder ich war am Buch und dachte, ich will bei meinem Sohn gerade sein.
Ich entsinne mich nicht an so eine konkrete Hin- und Hergerissenheit, die du gerade beschreibst. Vielleicht belüge ich mich selbst ein bisschen, aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen ich diese emotionalen Momente, diese auch körperliche Nähe mit den Kindern, schmusen, kuscheln, am Sofa rumlümmeln und so weiter, dass ich die hatte. Glaube ich. Man müsste irgendwann mal die Kinder fragen, wie sie es empfunden haben. Aber wir hatten da ein sehr, sehr enges Leben. Also diese Hin- und Hergerissenheit, habe ich so konkret nicht in Erinnerung.
Ich glaube, also ich bin erstmal sehr tief beeindruckt davon, dass du das anscheinend, also diesen Spagat wirklich sehr, sehr gut hinbekommen hast.
Frag die anderen Beteiligten, ne?
Also ich glaube, nur einer von sechs.
Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich glaube, für die Kinder ist es in dem Moment dann einfach gut. Der Papa ist dann halt in den Momenten da, wo der Papa da ist. Ich glaube, es ist eher ein Gefühl, was in einem selbst drin ist. Und ich kenne diesen Konflikt, den du, Nils, angesprochen hast, tatsächlich auch sehr, sehr gut, dass ich mich mit mir selbst immer wieder in den Kampf begebe, kann ich das jetzt wirklich noch machen oder sollte ich nicht eigentlich bei meiner Familie sein, weil meine Familie verdient auch meine Anwesenheit. Und dieser innere Konflikt, immer wieder entscheiden zu müssen, welche Aktivität nehme ich jetzt noch wahr neben meinem Beruf, ich muss tatsächlich sagen, dass mich das sehr oft sehr stark belastet. Und das ist nicht aufgrund der Tatsache, dass Rabea sagt zu mir, ich möchte, dass du öfter zu Hause bist oder dass die Kinder einfordern, schmus mal mehr mit mir, sondern das ist ein Prozess, der rein in meinem Kopf stattfindet, der trotzdem echt oftmals, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, total belastend ist, finde ich.
Hast du da einen Rat für uns, Johannes?
Ich habe gerade gedacht, als du das gesagt hast, Robin, dass es natürlich auch immer ein bisschen damit zu tun hat, wo man selbst die Messlatte hinlegt. Ne? Also dieses, wenn du sagst, ich muss der perfekte Papa sein, also der 100% Papa, der im Grunde genommen keinen Job hat, von morgens bis abends immer für die Kinder da ist. Gleichzeitig möchte ich der 100% Profifußballer sein, der für seine Mannschaft, sein Team alles gibt und dann hoffentlich auch noch recht häufig für die Nationalmannschaft alles gibt und also überall 100%, dann ist ja schon rechnerisch nicht möglich und dann ist klar, dass man da zum Scheitern verurteilt ist. Vielleicht habe ich die Messlatte ein bisschen niedriger angelegt, wobei ich schon auch glaube, dass ich würde immer sagen, ich bin totaler Familienmensch und wenn heute die Kinder bei mir sind, für mich das Größte oder ja, gehört zum Größten, wenn alle zusammen sind. Aber als du es eben so gesagt hast, habe ich gedacht, Messlatte ein bisschen runter. Du bist gut, wie du bist.
Das ist so und das weiß ich auch. Und trotzdem habe ich für mich persönlich den Anspruch, sowohl in meinem Beruf als auch als Familienvater perfekt zu sein. Verstehst du das? Das ist einfach so ein inneres Gefühl. Und wenn du halt in zwei unterschiedlichen Dingen perfekt sein möchtest, beziehungsweise immer 100% geben willst, dann ist es ja klar, dass du musst ja Kompromisse im Leben eingehen. Ich meine, das Leben ist ein großer Kompromiss und du musst immer entscheiden für die eine oder für die andere Seite. Das bedeutet aber in der Konsequenz auch, dass entweder Familie oder Beruf manchmal weniger als 100% bekommt. Und genau diese Situation ist für mich aktuell noch total belastend. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht auch, dass es ein Stück weit Lebenserfahrung ist oder generelle Erfahrung ist, aber selbst wenn ich mir einrede, ich muss die Messlatte hochlegen, weil ich ja rational betrachtet weiß, ich kann nicht perfekt sein und ich kann nicht immer bei 100% sein, ist dieser Spagat im Kopf immer echt noch anstrengend.
Du hast ein bisschen dir eine Frage selbst beantwortet, die du vor 3-4 Minuten gestellt hast, nämlich als du gesagt hast, ich will überall perfekt sein und ich habe dann das Gefühl, dass ich nicht genau das leisten kann. Und da hast du gesagt, für die Kinder ist es ja vermutlich so, also da hast du auf mich geantwortet und hast gesagt, für die Kinder ist es vermutlich so, der Papa ist da, wenn der Papa da ist. Dann total. Ist das für die der Moment. Ganz dir genau. Witzig, dass du es bei mir gut analysieren konntest, aber dir selbst nicht zugestehst.
Das ist doch so beim Psychologen eigentlich.
Ja? So, beim Psychologen kommt das schon mal vor. Ja.
Absolut. Wir sind ja hier ein Stück weit auch in Therapie.
Ja, ja,
ist es doch gut, dass man hier mit solchen Erkenntnissen rausgeht. Du hast komplett recht.
Absolut. Ja, find ich übrigens, weil du Therapie sagst als Stichwort, finde ich, es gibt ja tausende von Möglichkeiten heutzutage, sich zu helfen, sich im Gespräch mit anderen zu helfen, mit guten Freunden Zeit zu verbringen und so weiter, sich ernst zu nehmen, auch mit seinen Gefühlen. Und für mich war das jetzt eben wirklich frappierend, weil du hast mir erklärt, wie es geht und hast aber selbst nicht akzeptiert, dass das für dich auch gilt. Lustig.
Was ich gleichzeitig, während ich euch zugehört habe, total beeindruckend finde, ist, mit was für einer Selbstsicherheit und mit was für einem Selbstbewusstsein du sprichst, auch über das Nicht-Perfekte. Und das ist was ich, wenn ich mir die verschiedenen Formate von dir angucke, wenn ich dich in verschiedenen Live-Situationen erlebe oder Talk-Formaten, du hast immer diese Ruhe, du hast immer diese Selbstsicherheit und das in einem Bereich, wo eigentlich gar nicht klar ist, also bei Robin ist klar, Robin muss Geschwindigkeit haben, Robin muss eine Technik haben, da ist klar formuliert, was er können muss. Wenn man Host ist, wenn man Shows macht, dann haben wir schon drüber gesprochen, muss man charmant sein, muss man die Fäden in der Hand halten können, was aber nicht so richtig messbar ist, außer vielleicht ein Timing. Es sind eher so Soft Skills. Blöd gefragt, was kannst du eigentlich?
Das ist eine wirklich gute Frage. Da kann ich auch sehr ausführlich drauf antworten. Beginne jetzt auch nicht mit dem, was ich nicht kann. Ein Punkt zurück, wir hatten es schon ein bisschen, als ich gesagt habe, den Ton treffen. Du musst auch nicht immer überall perfekt sein, sondern den Ton treffen. Was ist das für eine Situation? Was ist eine Quizsendung? Was ist eine Viertelfinale gegen Spanien? Was ist ein Herz für Kinder mit einer Mischung aus weihnachtlicher Musik, leidenden Kindern und Spendenaufrufen sozusagen? Und da versuchen, den Ton zu treffen. Und dann kommt ein Faktor dazu, den man natürlich nicht ganz vergessen darf, eine gewisse Erfahrung. Also irgendwie alles schon mal gemacht und auch viele Situationen erlebt und erlitten. Und wenn dann bei der Silvestersendung, kurz vor der Sendung jemand kommt und sagt, der und der Künstler hat abgesagt, weil der ist krank. Und dann gäbe es vielleicht junge Moderatoren, die völlig aus dem Plan laufen. Ich habe dann gesagt, dann wird er wohl nicht singen. In aller Wahrscheinlichkeit wird er dann wohl nicht kommen, wenn er abgesagt hat. Dann singt er halt nicht. Dann singt jemand anders noch ein Lied oder was kriegen wir schon hin. So, also dann mit so einer, ich will jetzt nicht sagen, ja, doch, es ist der Faktor Erfahrung. Kann man nicht, also da haut mich jetzt, also sowas wird mich niemals aus der Bahn hauen. Und das Zweite, was kannst du eigentlich? Die Frage gefällt mir ausgesprochen gut. Das, was ich da mache, ist keine Kunst. Das, was ich da mache, ist Handwerk. Oder ein bisschen auch Mundwerk. Es ist etwas, das kann man lernen. Da kann man ein gewisses Talent dafür haben. Und dann kann man das machen. Und dann kann man das an bestimmten Stellen perfektionieren. Das ist wie ein Tischler. Es gibt Leute, die haben Talent, Stühle zu bauen. Und es gibt Leute, die haben das Talent nicht. Da werden die Stühle nicht ganz so doll, wackelig halt schöne Stühle, formschöne Stühle. Und dann macht man Gesellenbriefe und dann perfektioniert man das. Dann macht man immer wieder Stühle, dann macht man mal einen Tisch und dann einen Schrank und eine Kommode. Und deshalb habe ich auch so großen Respekt vorm Handwerk. Und dann sagt man, ich will da noch besser werden, ich mache jetzt einen Meisterbrief. Und irgendwann kommt man in so eine Phase, hat man einen Meisterbrief, und dann sagt man, ich gebe Wissen von dem, was ich habe, weiter an junge Leute. Ich bilde meinerseits wieder Leute aus. Deshalb sage ich, das, was ich mache, ist absolutes Handwerk, Erfahrung.
Aber was ist dieses Handwerk? Du hast gerade das Handwerk beschrieben anhand von einem Stuhl. Mhm. Beschreib mal das Handwerk anhand von einem Talkformat oder einer Live-Unterhaltungssendung.
Vorbereitung. Wie bereite ich mich richtig vor? Wie führe ich ein Gespräch? Der Begriff Talkmaster ist völlig irreführend. Es müsste heißen Listenmaster, weil das Wesentliche im Gespräch ist das Zuhören und nicht das Reden. Mhm. Weil ein paar Fragen sich aufschreiben, gedrechselt formuliert, das kann jeder Elftklässler. Aber zuhören und aus der Frage heraus neuen Gedanken entwickeln und insofern ein Gespräch entstehen zu lassen, das ist was anderes. Das ist Handwerk. Erfahrung, Vorbereitung habe ich gesagt, Disziplin. Leute ausreden lassen ist für mich ein wichtiger Faktor aus zwei Gründen. Erstens habe ich dann den ganzen Gedanken von meinem Gegenüber und zweitens habe ich mehr Zeit, mir neuen Gedanken zu entwickeln. Sich selbst nicht wichtig nehmen ist Teil dieses Handwerks. Auf Kollegen hören ist Teil des Handwerks. In der Gruppe agieren können ist Teil des Handwerks. Nicht da reinkommen und sagen, ich bin der Geilste auf der ganzen Welt und ich rock jetzt hier das Haus, sondern einfach sagen, ja, es ist wichtig, dass da einer ist, der die Lampe anmacht und einer, der den Ton macht. Und dann einer, der die Kamera schwenkt, ein Regisseur, der das Ganze mischt und so weiter und so. Und Redakteure, die das vorbereiten, ja, also im Team agieren, ist Teil des Handwerks. Und am Ende von kleinen Rückschlägen sich nicht verrückt machen zu lassen und von kleinen Freuden, Preisverleihungen, Auszeichnungen und so weiter nicht durchzudrehen.
Diesen letzten Punkt will ich gerne aufgreifen. Du sagst, von Rückschlägen nicht verrückt machen lassen. Zeitgleich sprichst du diese ganze Vorbereitung an und sprichst an, was es im besten Fall braucht, um eine perfekte Show abzuliefern oder nahezu perfekte Show abzuliefern. Was aber machst du, wenn trotz alledem mal ein Fehler unterläuft? Was machst du, wenn die Sendung ganz anders läuft als eben geplant? Ich meine, teilweise hast du oder sehr oft hast du Live-Shows, wo Millionen von Menschen zugucken und alle erwarten, dass es eben jetzt eine gute Show gibt. Wie verhältst du dich, wenn solche Sachen passieren, die eben nicht geplant sind?
Kommt auf die Situation an. Also wenn es etwas ist, was echt aus dem Ruder läuft oder so, man ist ja nie ganz allein. Es gibt auch Kollegen, die einen führen, die dann sagen, pass mal auf, nächstes Thema oder wir machen jetzt mal Musik, so ungefähr, und schütteln uns mal kurz. Man ist nie ganz allein. Faktor Erfahrung habe ich genannt. Und trotzdem gibt es natürlich Momente, die dich auch irgendwie auf eine Art und Weise schockieren oder die dein Blut in den Adern gefrieren lassen. Ja, drüber hinweggehen ist mir zu leicht gesagt. Es gibt natürlich Momente, wo du in der Sekunde im Strahl kotzen möchtest, aber das ist keine gute Idee, sondern da muss man versuchen, weiterzumachen und einen nächsten Gedanken zu entwickeln. Und wenn mal was richtig in die Grütze gegangen ist, was ja auch passiert, dann nie erklären, nie um Verständnis werben. Never explain, never complain.
Ich glaube, am Ende ist es eine sehr, sehr ähnliche Situation wie bei dir auf dem Feld, Robin. Da passiert ein Fehler und du weißt aber, du musst weiter funktionieren und es geht weiter und du vergisst das und machst direkt weiter mit der nächsten Situation.
Das ist so und das kriege ich im Spiel auch ganz gut hin, womit ich sehr lange Zeit ein viel größeres Problem hatte und da kannst du gerne auch gleich zu antworten, Johannes. Ist die Kritik, die dann aufkommt nach dem Spiel beziehungsweise am nächsten Tag durch die Medien, durch die Fans, durch vielleicht auch den eigenen Verein. Da muss ich sagen, habe ich sehr, sehr lange mit mir selbst gerungen, wie ich da einen richtigen Zugang zu finde. Weil ich meine, bei uns im Fußball ist es jetzt so, dass wir sehr stark in diesen Extremen leben. Wir sind immer nur so gut wie das letzte Spiel. Hast du ein Riesenspiel gemacht, bist du auf einmal der beste Spieler, hast du im nächsten Spiel aber auf gut Deutsch gesagt reingeschissen, dann bist du wieder ein richtig schlechter Spieler. Und da die Balance zu finden und sich diese Kritik nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, weil ich ja oft überlegt habe, bis zu welchem Grad muss ich das jetzt an mich ranlassen? Weil konstruktive Kritik ist ja auch wichtig, um als Spieler, um als Mensch zu wachsen. Und wann ist es aber zu viel und wann belastet es mich auch vor allem auf mentaler Ebene? Ja, deswegen spiele ich die Frage doch gerne an dich zurück. Hast du damit zu kämpfen gehabt nach den Sendungen, wenn dann am nächsten Tag die Quoten und Kritiken kamen?
Klar, auch Fernsehleute kriegen ja ihr Zeugnis gleich am nächsten Morgen. In Form von Einschaltquoten, früher hin und wieder auch noch mit Kritiken in Zeitungen. Das hat ehrlich gesagt, glaube ich, so ein bisschen nachgelassen. Das jetzt so einzeln, so genau verfolge ich es jetzt nicht mehr. Eine Zwischenfrage zurück an dich, Robin, oder an euch beide. Glaubst du nicht, Robin, dass du am genauesten und ehrlichsten selber weißt, wie du warst.
Absolut.
Du weißt doch ganz genau. Und du im Grunde genommen, wenn du 90 Minuten auf der linken Außenbahn hin und her rutschst und vorne flankst und hinten verteidigst, dann weißt du doch genau, was dir da gelungen ist und was nicht. Diese Festigkeit, du spürst es doch. Du weißt, du kotzt bei einem Ballverlust, du machst innerlich, ballst du die Faust, wenn du einen guten Tackle hattest und so weiter. Über eine gute Flanke freust du dich vielleicht einen Assist oder selbst mal ein Tor schießen. Also du weißt es doch selbst am allerbesten. Und daraus kannst du eine Stärke entwickeln und sagen, Freunde, ihr macht das von Beruf und könnt alle schreiben, was ihr wollt und sagen, ich weiß das schon alles selbst. Und wenn du mal Scheiße gespielt hast und die ganze Zeit da schreibst, du hast Scheiße gespielt, yo, so ist das halt.
An dem Punkt bin ich jetzt auch, Johannes. Das kann ich, glaube ich, offen und ehrlich so sagen, dass ich erstens genau weiß, was ich kann, was ich nicht kann und wann ich ein gutes oder schlechtes Spiel gemacht habe und mich dementsprechend auch nicht mehr beeinflussen lasse von Kritiken. Und trotzdem war das bei mir ein Prozess und ich glaube, der hat bei mir auch damit zu tun, dass ich lange Zeit auch gar nicht genau wusste, wo denn jetzt genau meine Stärken und wo meine Schwächen liegen. Solange du in dem Prozess bist, für dich selbst herauszufinden, wer du eigentlich bist und was dich ausmacht, bist du natürlich auch deutlich anfälliger für Kritik.
Ja.
Und deswegen bin ich jetzt glücklicherweise an diesem Punkt, wo ich genau das sagen kann, ey, wenn ich Scheiße gespielt habe, dann schreib das auch gerne. Ich weiß das auch und das muss ich mir dann nicht mehr durchlesen. Und das hat auch mit dem Punkt, den du jetzt sehr oft angesprochen hast, zu tun, nämlich Erfahrung zu haben, jedes Spiel irgendwie gefühlt schon mal ein bisschen erlebt und gespielt zu haben. Aber es war auf jeden Fall ein Prozess und ich bin froh, auch den durchlebt zu haben. Hast du den auch durchlebt? Diesen Prozess des sich selbst finden und zu wissen, wann kenne ich mich und was sind meine Stärken und meine Schwächen?
Ja klar, also als die ersten Kritiken kamen und jemand geschrieben hat, was redet der für ein dummes Zeug so ungefähr, brutal, war ich wütend. Also nicht so nach außen, ich bin jetzt nicht so jemand, der da rumbrüllt oder irgendwie Sachen rumschmeißt. Aber innerlich war ich wütend. Ich habe dann, das war bei den 90er Jahren noch, dann habe ich auch mal einen Journalisten angerufen. Witzigerweise einer von der Süddeutschen, mit dem ich heute befreundet bin. Gibt's sowas? Völlig in Ordnung. Ja, das ging relativ flott, dass man gemerkt hat, dass in einem bestimmten Wahrnehmungshorizont von den Kolleginnen und Kollegen, die darüber geschrieben haben, besetzt man irgendeine Rolle. Das ist dann... ist, wie es ist. Was mich geärgert hat, wenn mir im Sport jemand einen Fehler nachgewiesen hat. Weil das hieße für mich, ich habe mich schlecht vorbereitet oder so. Das mochte ich gar nicht. Und zwar vor mir selbst nicht.
Ich würde auch gerne in die Richtung die Frage nochmal ein bisschen weiterdrehen, weil du natürlich auch in Situationen warst, wo du nicht nur Kritiken empfangen hast, sondern wo du durchaus auch mal Kritik ausgeteilt hast. Gab es da Momente, wo du im Nachhinein gedacht hast, boah, das war zu viel, das war scheiße von mir?
Also in diesen Situationen bin ich ja nach wie vor, weil ich ja meine Sendung mache. Das kann jederzeit wieder passieren. Und was weiß ich, dann kommt das nächste Fußballturnier, I don't know. Dann ist man immer auf einer gewissen Bühne und dann kann auch immer sein, dass einem ein Fehler unterläuft.
Na, mir geht es vor allen Dingen darum, dass du Leute kritisierst und du dann merkst, fuck, jetzt habe ich die getroffen.
Hab das ja fast schon ein bisschen angeteased, als ich über mein Verhältnis zu Michael Ballack gesprochen habe. Die Nationalmannschaft hatte ein Auswärtsspiel in Wales. Michael spielte beim FC Chelsea, war Kapitän der Nationalmannschaft, war verletzt. Und ich habe das Spiel moderiert in Cardiff und habe die Frage, weil ich hatte die Information, dass er in London ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, also wenn man so Kapitän der Nationalmannschaft ist, ja, verletzt, Hamstring oder so, kann man sich schon mal in den Zug oder ins Auto setzen und 2 Stunden länger dauert das ja nicht von London darüber. Und bei der Mannschaft, dann setzt man sich halt mal auf die Bank, habe ich so gesagt. Die Wahrheit war, er war überhaupt nicht in London, sondern war irgendwo in Donaustauf oder keine Ahnung. Und dann hat sich da von Spezialisten behandeln lassen. Hat also sehr professionell agiert. Ich hatte einfach eine falsche Information. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Aber nochmal, ich schiebe die Schuld jetzt nicht auf jemand anders, sondern ich habe es gesagt, ich habe es falsch gesagt. Und Michael Ballack ist dann von der Bild-Zeitung angerufen worden. Herr Kerner hat dich da scharf kritisiert oder hat das zumindest mal in Frage gestellt und hat dann nur gesagt, er soll seine Kochshow machen. So, und ja, gute Schlagzeile. War es dann auch seinerzeit. Der soll seine Kochshow machen. Ja, dann ist, wie es ist, habe ich falsch gesagt und heute sind wir befreundet. Also, wir haben uns gegenseitig verziehen. Ja. Wobei, ich musste ja gar nicht verzeihen. Ja.
Hat nur 10 Jahre gedauert, ja, oder ein bisschen mehr.
Nee, aber das war dann ein Spruch von ihm, weißt du, wer er ist. Und so, ist völlig in Ordnung. Aber klar, das ist ein interessanter Aspekt, weil du sagst, einerseits bin ich Gegenstand von Kritik, andererseits bin ich selbst auch Kritiker.
Wir sitzen jetzt schon seit über einer Stunde mit Johannes am Tisch. Unsere Interviewzeit ist schon lange vorbei. Aber Johannes hat Lust zu plaudern. Also gibt's einen Kaffee und dann geht's weiter.
So, wir haben eine kurze Pause gemacht, einmal frische Luft reingelassen, ja. Einmal alles uns hübsch gemacht quasi nochmal für diese Audio. Wir waren aber gerade beim Thema Kritiken. Wie geht man damit um, sowohl Kritik zu bekommen als auch gesunde Kritik auszuteilen? Und wenn wir jetzt auch langsam zum Ende kommen, müssen wir natürlich auch auf die wenigen in Anführungszeichen Skandale gucken, die wir bei dir finden konnten. Einfache Frage: Was für ein Verhältnis hast du heute zu Eva Herrmann?
Gar keins. Keinerlei Kontakt. Hab sie vor 10 Jahren mal am Flughafen gesehen. Das war eher eine weirde Begegnung, komisch. Wir hatten früher ein recht gutes Verhältnis, weiß ich noch, im Sand zusammengesessen an der Nordsee, weil wir zufällig den gleichen Urlaubsort hatten und gequatscht miteinander und so. Aber ist natürlich ist für mich kein Problem, darüber zu sprechen, aber es ist natürlich im Rückblick nicht das Allerschönste. Und zwar, ich habe sie aus der Sendung rausgeschmissen damals, klingt jetzt ein bisschen hart, stimmt auch nicht ganz so, sondern ich habe die Sendung einfach ohne sie weitergemacht, so ist es richtig.
Vielleicht einmal kurz, um das Ganze einzuordnen. Ja. Das war 2007, es war bei deiner Johannes B. Kerner Show und du hattest 4 Gäste, eine davon war Eva Herrmann. Es ging um die Rolle der Frau
im Nationalsozialismus.
In der Sendung und in Bezug auf Eva Herrmann ging es vor allen Dingen um eine Äußerung, die sie kurz davor getan hat, Rolle der Frau im Nationalsozialismus, wo sie sich sehr verharmlosend dazu geäußert hat. Und dann kam diese Sendung und in dieser Sendung hast du mehrfach ihr die Gelegenheit geboten oder sie aufgefordert, sich dazu zu verhalten, eventuell auch zurückzurudern. Das hat sie nicht gemacht. Im Gegenteil, sie hat im Zuge dessen eher nochmal quasi die Presse angegriffen und gesagt, sie muss jetzt vorsichtiger sein, wie sie Sachen formuliert. Sie will nicht zurückrudern von dem, was sie gesagt hat, sondern sie würde es anders sagen, weil die Medien.
Es hatte sowas Relativierendes. Und die Wahrheit ist, die Sendung ging schon relativ lange. Also waren 4 Gäste. Senta Berger war zu Gast, Mario Barth war zu Gast und Margarete Schreinemakers, eine Fernsehmoderatorin, und eben Eva Herrmann. Und wir hatten bereits, ich glaube, 50 Minuten gesprochen miteinander und so. Und dann fragte Senta Berger, also so nach dem Motto, kommen wir auch noch dran, ja, so, weil die auch wissen, dass eine Sendung zeitlich begrenzt ist. Dann entstand diese Konfliktsituation, in der ich gesagt habe, ich habe mich entschieden, die Sendung ohne deine Anwesenheit fortzusetzen. Das ist dann im Boulevard als Rausschmiss gewertet worden und sicherlich war es auch nicht das Charmanteste. Und im Rückblick kann ich gar nicht sagen, ob falsch oder richtig oder klug oder doof. Es war in der Situation so, ich habe in dem Moment versucht, das richtig zu machen. Das mögen andere beurteilen. Ich sag mal, dass die Äußerungen von Eva Herrmann, die sie dann später getätigt hat und die Veröffentlichungen, die sie in Verlagen gemacht hat, die, das muss ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber die eine klare politische Ausrichtung haben, die haben mir im Nachhinein Recht gegeben. Es geht mir aber gar nicht darum, Recht zu haben, weil was bleibt ist, dass es natürlich für sie ein blöder Moment war. Zur Wahrheit gehört auch, dass wir nach der Sendung noch zusammengesessen haben, also nach der Aufzeichnung noch zusammengesessen haben und darüber gesprochen haben, wie wir das lösen. Und ich
auch. Mit wem, wer hat da zusammengesessen?
Mein Produzent und ich auf der einen Seite, ihr Anwalt und sie auf der anderen Seite. Im Studio haben wir gesessen zusammen und haben natürlich auch angeboten, dass, wenn aus welchen Gründen auch immer das nicht opportun ist, dass wir die Szene gar nicht senden, sondern rausnehmen. Es war ihr aber ganz wichtig, dass das drin war, was uns so ein bisschen das Gefühl gegeben hat damals, dass sie es auch, wenn ich sagen, angelegt hat, aber zumindest mal billigend in Kauf genommen hat, dass so eine Situation entsteht, also dass sie es selbst zuspitzen wollte. Es war übrigens auch nicht nur ich, sondern wir hatten einen Experten, einen Wissenschaftler in der ersten Reihe sitzen, der nochmal genau das Wording und so Sätze wie, wir fahren ja heute auch noch über die Autobahn, die Hitler gebaut hat und so, dieses Relativierende, wo da sozusagen die braune Soße ist, die ich einfach nicht auf meinem Teller haben wollte. So, um es mal ganz allgemein zu sagen. Und wir haben dann zusammengesessen, haben auch anschließend noch gesprochen, aber die Sache war dann halt eskaliert und wir haben es dann nach Absprache mit ihr auch so gesendet. Und ich habe da sicherlich nicht den Geschmack aller getroffen, aber wie gesagt, die Wochen, Monate und Jahre danach haben gezeigt, dass es möglicherweise nicht ganz falsch war. Aber nochmal, ich wasche mich nicht rein. Es war ein blöder Moment, gehört nicht zu den angenehmen Erinnerungen in meinem Berufsleben. Auf einer menschlichen Ebene in Bezug auf die Eva Herrmann, die ich vorher kennengelernt hatte und die ich glaubte zu kennen, tut es mir auf eine Art und Weise auch leid.
Um das auch nochmal einzuordnen, Eva Herrmann war Nachrichtensprecherin, sehr, sehr seriöses Nachrichtengesicht.
Mrs. Tagesschau, also ganz klar, top. Umso übrigens auch Talkshow-Gastgeberin nebenbei.
Ja. Umso verwunderlicher war dann alles, was dann da im Nachgang passierte. Wir haben uns die Sendung im Nachgang nochmal angeschaut. Interessanterweise ist sie von Eva Herrmann bei YouTube hochgeladen.
Von ihr?
Von ihr tatsächlich.
Ach, komplette Sendung?
In drei Teilen, ja.
Okay. Kannst aber du dir nochmal anschauen.
Man muss nicht sein. Aber die komplette Sendung.
Die komplette Sendung.
Okay, aber dann würde ich allen empfehlen, nicht nur diese 20 Sekunden der Verabschiedung anzugucken, sondern eben auch die 50 Minuten vorher, in der ich, will nicht sagen, ihr jeden Teppich ausrolle, aber doch einige, wie du selbst gesagt hast, Gelegenheiten gegeben habe, Dinge einzuordnen.
Wir haben genau das gemacht. Wir haben uns das angeschaut und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Und zwar das erste, im Gegensatz zu allen Momenten, wo ich dich sonst erlebt habe, inklusive dieses Gesprächs, warst du nicht die Ruhe selbst, sondern warst du von Anfang an, hatte ich das Gefühl, emotional involviert. Und das andere, was mir aufgefallen ist, du hast eben immer wieder diesen Teppich ausgerollt, weil ich das Gefühl hatte, du willst unbedingt, dass sie jetzt zurückrudert. Du möchtest ihr diese Gelegenheit geben. Und sie hat sie einfach nicht ergriffen und sie hat einfach nicht die Antwort gegeben, die du gerne gehabt hättest. Und jetzt kommt das Dritte dazu, was du gerade gesagt hast. Du hast vielleicht nicht den Geschmack aller getroffen in der Situation. Und ich frage mich, ob du das in der Situation überhaupt musstest. Das, was mir aufgefallen ist, in der Situation warst du einfach ein emotionaler Moderator und ein Moderator, der offensichtlich eine Meinung hatte auch zu diesem Thema. Du warst nicht der neutrale Gastgeber.
Ja, wie kann man die Ruhe selbst sein in so einer zugespitzten Situation? Und tja, nicht der neutrale Gastgeber.
Natürlich, musst du das
ja,
überhaupt
na, sagen? Ja, das ist so eine Frage. Natürlich streife ich meine Haltung nicht irgendwo in der Garderobe ab, wenn ich in ein Fernsehstudio gehe. Aber ich präsentiere sie auch nicht auf dem Teller. Ich habe noch nie irgendwo erzählt, was ich wähle oder so. Also bin da echt zurückhaltend, weil ich immer glaube, brauchen die Leute wirklich jemanden, der ihnen das erklärt. Ist in Deutschland ein bisschen anders als zum Beispiel in Amerika, wo sich Prominente intensiver dazu äußern. Bei diesem speziellen Thema ist es wirklich für mich vielleicht besonders schwierig, weil ich mit dem Verständnis, was ich von unserer Geschichte habe, einfach ganz, ganz sicher bin, dass diese Verbrechen damals, ja, vermutlich das Schlimmste sind, was jemals in der Geschichte der Menschheit passiert ist. Und es ist einiges Schlimmes passiert. Insbesondere diese organisierte Form des Verbrechens sucht und findet hoffentlich nie ihresgleichen. Ich bin Jahrgang 64. Ich leite daraus keine kollektive Schuld ab. Überhaupt nicht. Aber eine kollektive Verantwortung, dass das nicht wieder passieren kann. Und deshalb, ganz klar, damals hat mich das gesorgt, wenn Leute, ich sag mal, in der braunen Soße gerührt haben. Und das sorgt mich heute vermutlich, oder nicht vermutlich, das sorgt mich heute noch viel mehr. Und ich bin fassungslos, dass es Parteien gibt, die mit Leuten aufwarten, die sagen, das Problem ist, dass Hitler zum absolut Bösen gemacht wird im Rückblick. Hat Höcke mal sinngemäß gesagt.
Ja, und
ja, genau so ist es. Das ist nicht das Problem, das ist die Wahrheit.
Ja, und genau da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Diese Sendung war 2007, sie war damals ein großer Skandal. Ironischerweise haben wir diesen Skandal jetzt auf dich bezogen, wie du sie aus der Sendung geschmissen hast. Aber ich meine, der viel größere Skandal, der dahinter steckt, sind die Äußerungen, die sie getätigt haben. Und damals war es eben so, du hattest drei weitere Gäste, die auch Eva Herrmann total kontra gegeben haben.
Ja,
stimmt. Heute gucken wir ein paar Jahre weiter. Mhm. Könnte das, was Eva Herrmann gesagt hat, 1:1 so im AfD-Parteiprogramm stehen?
Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, sozusagen die Äußerung von ihr damals zu überprüfen in einer Wahl-O-Mat-Situation in Bezug auf die AfD und ihr Bundestagswahlprogramm. Feststeht, dass es mich total sorgt, dass mit diesen teilweise ja Falschinformationen, Missinformationen, mit diesen Gefühlen, mit diesen Stimmungen Stimmen geholt werden. Meine Haltung dazu ist immer, ich verachte nicht die Wähler der AfD. Also Leute, die aus persönlichen Überzeugungen, aus Frustration, aus Gefühl von nicht mitgenommen zu sein und so weiter, aus Protest eine andere Partei wählen, als die, die ich wählen würde. Aber weil ich immer glaube, dass 60, 70, 80% von denen mit vernünftiger Politik zurückzuholen sind in die sehr breite Mitte der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe die Vermutung oder die Hoffnung. Was ich verachte, ist das Zündeln an dieser braunen Lunte. Das kann ich gar nicht haben. Und da reagiere ich auch mehr als allergisch. Da gehört es zu meiner Verantwortung als Mensch, dass ich da mit drauf hinweise und sage, das geht nicht, das möchte ich nicht, dass das in Deutschland gesagt wird und mit Recht werden Teile der AfD, zum Beispiel die ehemalige Jugendorganisation oder immer noch Jugendorganisation und auch einzelne Politiker vom Verfassungsschutz betrachtet und beobachtet. Und das finde ich auch gut und richtig so.
Du machst über dein halbes Leben lang Fernsehen und wir haben schon festgestellt, du bist sehr, sehr alt.
Sehr, sehr alt, ja.
60 Jahre alt. Du machst die Silvesterempfänge, du machst die Weihnachtsempfänge. Du bist im Grunde, großes Wort, ein Chronist unserer Zeit, der letzten Jahrzehnte. War früher alles besser?
Nein, nein. Da gilt, mein Leitsatz ist, the best is yet to come. Das Beste kommt noch.
Und da stehst du wirklich hinter?
Naja, also das rede ich mir natürlich auch manchmal ein, wenn ich versuche, morgens aus dem Bett zu kommen. Auf eine Art und Weise, aber ja. Also ich finde das Nächste, das Neue, das, was kommt, faszinierend. Das fasziniert mich übrigens auch am Sport so sehr, weil Sport ja immer neu ist. Immer, also nicht nur immer neue Figuren, immer neue Sportlerinnen und Sportler bringt, sondern ja auch neue Systeme, neue Entwicklungen und so weiter. Also ich bin fasziniert davon.
Ja, aber natürlich bin ich auch sehr alt. Ja, stimmt.
Und wenn ich auf einen Crosstrainer gehe und dann die, da kannst du ja immer definieren, so eingeben. Und dann gebe ich meistens 60 Minuten ein oder soll jetzt nicht angeberisch sein, auch manchmal ein bisschen mehr, aber sagen wir mal 60 Minuten. Und dann gebe ich mein Alter ein, mittlerweile 60. Kein Problem für mich. Wirklich kein Problem. Und dann gebe ich mein Gewicht ein, da würde ich gerne 3-4 Kilo weniger eingeben.
Johannes, vielleicht eine Nachfrage noch dazu. Hast du dennoch das Gefühl, dass du dich aufgrund dieses Wandels der Welt und auch der Medien selbst auch verändern musstest, um eben nicht aus der Zeit zu fallen? Weil ich meine, wir leben aktuell in einem Zeitalter, wo die Aufmerksamkeitsspanne wirklich bei, keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden ist. Alles dadurch, dass wir TikTok haben, dass wir Instagram haben, dass wir diese Reels haben. Und jeder, vor allem die junge Generation, ist auf der Suche nach einem Highlight nach dem nächsten. Das alles, das gab es ja früher noch gar nicht. Und dennoch ist es die Realität. Hast du das Gefühl, dass du dich dementsprechend auch mitverändern musstest, moderner werden musstest, oder war dir das vielleicht auch ein Stück weit einfach egal?
Ich glaube, egal nicht. Verändern in jedem Fall. Vielleicht haben wir beide das Glück oder wir alle, wie wir hier sitzen, das Glück, dass wir in Jobs arbeiten, in denen Veränderung sozusagen immanent ist. Ich bin noch mit Dick und Doof in Schwarz-Weiß, habe ich früher geguckt, ja, und heute gucke ich Ultra-HD. Kollege hat mal gesagt, früher konntest du kaum erkennen, was auf der Werbebande steht. Heute kannst du den Schriftzug auf der Getränkeflasche lesen. Ja, also allein die technische Entwicklung. Insofern ist Entwicklung, Veränderung in unseren Jobs immanent. Insofern wird es uns vermutlich leichter gefallen sein. Aber ich kenne Fußball noch ohne Viererkette. Das gefällt mir total. Im Übrigen bin ich Vater von 4 Kindern, die mich natürlich auch verändern, die mich teilhaben lassen an den verschiedenen Episoden sozusagen. Also ich war bei Justin Bieber, ich habe High School Musical Filme geguckt, ich war bei Billie Eilish und neulich musste ich auch noch durfte ich zu Taylor Swift. Und also da, man bleibt irgendwie dabei.
Kann man sagen, dass es ein fluider Prozess also sozusagen ist, dass du das also nicht proaktiv mitgestaltest, sondern dass deine Umgebung im Prinzip dafür sorgt, dass du up to date bleibst, wenn man so will?
Für mich ist total wesentlich, dass man im Leben Freunde hat. Und bin recht oder gute Bekannte, also ich bin vorsichtig mit dem Begriff Freunde, dass man Freunde hat, und zwar ältere Freunde, gleichaltrige Freunde und jüngere Freunde. Ich glaube wirklich, dass das wichtig ist. Das lässt dich teilhaben am Erfahrungsschatz derer, die einfach 10, 15 Jahre älter sind. Ich habe auch Freunde, die 75 sind. Ich habe aber Freunde, die 33 sind. Und dann kommen danach ja noch meine Kinder mit ihren Freunden, wo ich offen bin und sehen möchte, was sich da wie entwickelt. Also Menschen um dich herum, aus allen Altersklassen. Das ist etwas, was einen, glaube ich, einigermaßen in Bewegung hält. Ja. Und was du noch gesagt hast mit der Aufmerksamkeitsspanne, ich ertappe mich ja selbst dabei, dass ich diese scheiß Reels angucke. Und wenn ich meine Bildschirmzeiten sehe, da wird mir ganz schwindelig.
Und du hast es eben in so einem Nebensatz gesagt, dass du vorsichtig bist mit dem Begriff Freunde. Warum bist du vorsichtig mit dem Begriff Freunde?
Das ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich selber sage, was ist ein Freund? Und habe dann so meine Kategorisierung. Und da ist ein ganz... Und viele sagen, oh, ich habe total viele gute Freunde. Und wenn man dann so nachfragt, na, wie viele gute Freunde sind es denn? Ja, den und den und den. Und dann kommen die auf 20. Und ich könnte gar nicht mit 20 so gut befreundet sein, wie ich guter Freund verstehe. Ein guter Freund ist keine Einbahnstraße. Also ich habe Freunde und die ich sozusagen meine engsten, 3, 4 vielleicht, weil die noch über eine Hürde rüber müssen, in meiner Wahrnehmung, für die muss ich nicht nur alles tun wollen und können und die können mich nachts anrufen und ich setze mich sofort ins Auto und so weiter, sondern ich muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen dürfen, dass die das Gleiche auch für mich machen, also dass die auch so empfinden für mich. Ganz verlässlich weiß ich das bei 3 oder 4. Und das, ehrlich gesagt, damit bin ich schon beseelt.
Ich glaube, ich würde Johannes zu 100% zustimmen bei der Definition eines guten Freundes, würde vielleicht einen Punkt noch mit hinzunehmen und ich glaube, das ist bei mir der Grund, warum meine engsten Freunde ja alle schon seit der Jugend da sind. Und zwar ist bei mir ein Faktor auch noch die Erfahrungen, die man zusammen teilt, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor dafür, wie gut man sich wirklich kennenlernt und wie gut man übereinander Bescheid weiß.
Wir kommen allmählich zum Ende des Podcasts. Und zum
hat doch gerade erst angefangen.
Das stimmt. Wir kommen allmählich zum Ende, aber du hast es natürlich in der Hand. Wir stellen kurze Fragen, du kannst lang antworten.
Oh, wow.
Wenn du möchtest. Wir haben über viel gesprochen in deiner Karriere, was du erlebt hast, und es war wahnsinnig viel. Wir haben über die ein oder andere schwierige Situation gesprochen, nicht so richtig über schwierige Phasen. Und ich habe es schon mehrmals gesagt, du wirkst so selbstsicher, so mit dir im Reinen. Gibt es Dinge, wenn du so zurückblickst, die du gerne anders gemacht hättest?
Ich würde an bestimmten Stellen anders abbiegen. Nur als Beispiel. Vielleicht 2009 nicht vom ZDF weggehen, die Champions League dann bei Sky gucken. Oder bei Sat.1, wer es da übertragen hat. So, als, weiß ich nicht, Idee.
Warum?
Dann hätte ich die Talkshow länger gemacht. Weiß gar nicht, ob das so erstrebend ist. Das war auch so ein bisschen, ich war so ein bisschen durch damit. Ich hatte viele Gäste zum wiederholten Mal. Das war ja nicht nur Helmut Kohl, das war ja auch Dieter Bohlen und andere Kandidaten. So, ich war so ein bisschen durch. Also insofern, vielleicht stimmt's auch gar nicht. Vielleicht war es der richtige Zeitpunkt. Aber ich will halt nicht in diese Attitude verfallen, so zu sagen, ja, würde alles genauso wieder machen.
Ja. Und dennoch ist es doch ein wunderbares Gefühl, wenn man sagen kann, im Rückblick, glaube ich, im Großen und Ganzen habe ich viel so entschieden, wie es in dem Moment richtig war.
Ja, das also würde ich unterschreiben. Das ja. Aber manche Dinge wirken oder sind mit einem gewissen Abstand betrachtet anders zu bewerten. Das finde ich immer so schlimm, wenn Politiker bewertet werden. Ich finde, die werden zu sehr gebasht manchmal. Nicht, dass ich alle geil finde, aber werden manchmal zu sehr gebasht, weil die ja in der Sekunde eine Entscheidung treffen müssen. Und wir, was weiß ich, Flüchtlingsentscheidung 2015, Angela Merkel. Und heute wird sie dafür extrem gebasht. Aber wir haben 2025 mittlerweile. Wir sind 10 Jahre weiter. Wir wissen 10 Jahre mehr. Wir haben 10 Jahre Entwicklung erlebt, ja, in der Zwischenzeit. Und das dann heute zu judgen, das finde ich extrem ungerecht.
Was war denn, wenn du so zurückguckst, für dich die schwerste Zeit in deinem Leben?
Vermutlich nichts Berufliches, würde ich eher sagen, sondern eher private Sachen. Die mache ich relativ ungern zum Gegenstand von öffentlichen Gesprächen. Insofern kann ich es kurz fassen. Die Trennung meiner Eltern und meine eigene Trennung.
Dann hake ich da jetzt nicht nach, obwohl...
Ja, kannst du, aber ich würde dann auf eine Art und Weise zumachen, weil ich keinen Bock habe, das im Goldenen Blatt nachzulesen.
Das kann ich nachvollziehen. Dementsprechend hake ich da aber tatsächlich nach, aber das mache ich dann, wenn die Aufnahme durch ist.
Ja, es gibt gar nichts zu verbergen. Das sind Brüche in persönlichen Lebenswegen, die ursprünglich nicht so vorgesehen waren und einfach nicht so geil sind. Ende.
Wenn du mir noch eine einzige Abschlussfrage vielleicht erlauben würdest, die mich wirklich sehr interessiert, und zwar aufgrund der Tatsache, dass du für mich eine sehr, sehr inspirierende Person bist, und das meine ich wirklich so, würde mich total interessieren, gibt es einen Ratschlag, den du während deiner Karriere bekommen hast, der dir so richtig was gebracht hat und den du vielleicht auch, ja, jedem anderen, jeder anderen hier geben würdest, weil er eben so einen Impact auf dich hatte?
Denken Sie immer dran, Ratschläge sind auch Schläge. Ich leite daraus ab, wenn du gefragt wirst und gebeten wirst, dass Leute teilhaben an dem, was du so machst oder um einen Ratschlag, einen Hinweis gebeten wirst, dann gib ihn gerne, aber halt dich selbst nicht für so wichtig, dass du von dir aus pausenlos allen Leuten erklären musst, wie die Welt funktioniert. Ich versuche mich zu disziplinieren und zu sagen, wenn mich jemand um eine Idee, um einen Gedanken, um einen Ratschlag, um eine Hilfestellung bittet, dann bin ich sofort da, aber ich kann es auch ganz gut für mich behalten. Das ist das eine. Und jetzt nochmal auf deine konkrete Frage, Robin. Ich will jetzt nicht in so eine Kalenderspruch-Weisheiten-Formulierung da verfallen. Es gibt so ein paar Sachen, also so ein paar Sprüche, die mich bewegt haben, weil ich von den richtigen Leuten gehört habe. Einer ist, bleib du selbst, sei wie du bist.
Ja.
Klingt so einfach, so simpel, aber wenn man länger drüber nachdenkt, ist schwer. Zweiter ist, decisions come with consequences.
Absolut.
Du musst immer wissen, wenn du eine Entscheidung fällst, hat das Konsequenzen. Für dich, für andere, wie auch immer. Es gibt keine Entscheidung, also es ist wie ein Arzneimittel, es gibt immer Nebenwirkungen. Also decisions come with consequences. Aber ich bin so ein fröhlicher Mensch, ich bin ein Rheinländer und deshalb würde ich schließen mit, das Beste kommt noch.
Auch als 60-Jähriger.
Ich finde es aber ganz schön, dass das im Grunde der erste Ratschlag ist, gib keine Ratschläge. Der zweite ist, vertrau auf dich selbst. Und der dritte ist, ja, die Entscheidungen, die du triffst, die haben Konsequenzen. Ja. Ich finde, das fasst auch sehr gut zusammen, was du uns hier erzählt hast, eben, dass es einfach darum geht,
ja,
nicht nur man selbst zu sein, sondern auch sich selbst zu kennen, mit allem, was man kann, aber auch mit allen Fehlern, mit allem Imperfekten und damit gut leben zu können und das für sich bestmöglich nutzen zu können. Insofern, glaube ich, waren das drei sehr, sehr sinnvolle Ratschläge. Eine Frage müssen wir aber natürlich noch unbedingt klären. Wer hat dir 2014 das Ticket für den Wiener Opernball gekauft?
Das ist lustig.
Da hat es aufs Maul gegeben.
Was war da los?
Ich war nicht beteiligt.
Was war da los?
Oh Gott, oh wow. Das ist eine Entertainment-Geschichte. In welcher Länge möchtest du sie haben? Ich kann sie wirklich, zwischen 30 Sekunden und 30 Minuten kann ich dir jede Version geben.
So, das geben wir den Hörern zum Glück mit. Sie können dann irgendwann auswählen.
Ganz klar. Also ich war da eingeladen, tatsächlich von einem Geschäftspartner aus Österreich. Eingeladen. Ich war da noch nie. Und dann gab es diese wirklich lustige oder verrückt skurrile Situation, dass da irgendjemand auf mich zukam und sagt, wer hat ihre Eintrittskarte bezahlt? Also jemand, der hatte schon so ein paar Getränke in der Rüstung, kann man nicht anders sagen, wer hat ihre Eintrittskarte bezahlt? Und der beschimpfte mich richtig und berührte mich, das kann ich schon gar nicht haben, wenn mich einer anfasst, ja. Und immer mit dem Finger da oben so an der Schulter. Und ich sage, oh, Entschuldigung, wenn Sie freundlicherweise einfach nur, wenn wir das mit dem Körperkontakt bleiben lassen können und so weiter. Ja, und to cut the long story short, das eskalierte so ein bisschen. Ich glaube, ich war relativ ruhig. Und dann gingen wir weg, Kumpel, mit dem ich da war. Und dann war der so, dieser Mensch war so wutentbrannt, hat dann meinem Freund so ein Sektglas, also nicht das Glas selbst, aber so den Sekt in den Nacken, ja, geschmissen. Und dann ist der zurückgegangen und hat ihm eine geknallt. Und also es ist halt nicht so dramatisch alles, aber es war natürlich ein ausgestreckter Arm im Gesicht des anderen, war schon mal eine Maßnahme. Ich bin sofort nach Hause gegangen, weil ich merkte, oh, das ist keine gute Idee, hier zu bleiben. Und habe im Hotel gegenüber von dem Opernhaus da in Wien übernachtet und werde am nächsten Morgen, mache ich Fernsehen an. Und da sitzt eine Psychologin im österreichischen Frühstücksfernsehen und analysiert das Bild für Bild. Eine Psychologin analysiert das Bild für Bild und dann sagte sie den schönen Satz, vergesse ich nie, weil ich das Wort nicht kannte. Sie wollte sagen, dass ich beruhigend versuche einzuwirken. Also sie hat mich eher gelobt. Und dann sagte sie, Kerner kalmiert an dieser Stelle. Ein österreichisches Wort für tritt beruhigend auf. Kerner kalmiert. Und ich dachte, ey, das ist eine Welt. Wo bin ich denn hier gelandet? Und es war nur Österreich. Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Es war mein erster und bislang zumindest letzter Besuch beim Wiener Opernball.
Nächstes Jahr gehen wir gemeinsam hin. Wir müssen aber natürlich
auch. Da bin ich nicht ganz sicher.
Wir müssen aber natürlich auch nochmal. Du hast dich jetzt so still da rausgezogen, aber auch du hast ja am Ende, du hast erst kalmiert, aber dann auch dem Mann sehr deutlich gesagt, was du von ihm hältst. Und das fand ich sehr interessant. Du hast ihn gefragt, woher er kommt. Ich habe das Land nicht verstanden. Und dann hast du gesagt, sie haben ihrem Land Schande bereitet.
Ja, na, das war ja ein Gast aus Deutschland. Und ein bayerischer Unternehmer war das.
Aber woher kommt diese Beleidigung? Das ist ja eine irre Beleidigung.
Naja, der hat sich da aufgeführt und hat wirklich wie ein Volldepp sich da verhalten. Und ich weiß nicht, ja, ich hab das so empfunden. Wir sind hier in Österreich, wir sind zu Gast in einem anderen Land. Wir sind zu Gast bei einer sehr feierlichen Veranstaltung, die für Menschen in diesem anderen Land eine große Bedeutung hat. Da Karten zu kriegen ist total schwer, das ist auch teuer und hast du nicht gesehen. Und dann kommt er da und macht da so ein Affentheater. Da hab ich gedacht, das ist keine gute Visitenkarte, die er da abgibt. Für uns. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen übertrieben, aber nur verbal. Nur verbal.
Guck doch an, das ist doch nach diesem sehr schweren und intensiven Thema ein sehr, sehr leichtes und dennoch schönes Ende mit einer, würde ich sagen, sehr lustigen Story, die ja ganz gut ausgegangen ist.
Ja, der hat mich dann angerufen, wollte sich entschuldigen, habe ich gesagt, Sie sind doch ein reicher Mann, Sie müssen sich bei mir nicht entschuldigen, spenden Sie einfach irgendwo hin. Ja, wohin? Und dann habe ich ihm irgendwas genannt. Und dann habe ich nachher erfahren, er hat 500 Euro gespendet. Du voll.
Also Robin, benimm dich in Italien, bereite uns keine Schande.
Nein, ich werde mein Bestes geben. Lieber Johannes, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Offenheit jeglichem Thema gegenüber. Wir haben, glaube ich, alle sehr, sehr viel mitgenommen. Teilweise wurde es auch eine Therapie für uns und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Genau das ist der Raum, den wir hier erschaffen wollten. Und nochmal danke an dich. Danke an dich, Nils, auch für dieses wunderbare Gespräch. Ja, ich werde jetzt mal trainieren gehen.
Ich danke euch sehr herzlich. Vorher fragt man sich, wenn man so einen Termin macht, und was soll man da reden, eine Stunde? Und ist dann doch überrascht, dass es Spaß macht, zu sprechen, aber eben auch zuzuhören. Das ist ein schöner Raum, den ihr geschaffen habt.
Vielen, vielen Dank nochmal und schönen weiteren Verlauf des Tages, ihr Lieben. Macht's gut.
Bis dann, Robin.
Ciao, ciao.
Ja, und das war's mit Folge 4 von Wie geht's mit Robin Gosens. Alle bereits erschienenen Folgen, unter anderem mit Christian Günther und Enno, findet ihr natürlich auch unter Wie geht's auf Spotify, auf Apple Podcast und auf allen anderen Plattformen. Und zwar am leichtesten, wenn ihr einfach die Glocke drückt und uns abonniert. Außerdem, wenn ihr Lust habt, folgt uns gerne auf Insta, bei LinkedIn und überall sonst, wo ihr so unterwegs seid, damit ihr nicht verpasst, wenn dann die nächste Folge erscheint. Denn die kommt schon in 2 Wochen. Und unser Gast ist Tommy Schmidt. Und hey, übrigens, wenn ihr gerade das Gefühl habt, dass ihr selbst Unterstützung braucht, dann findet ihr bei unserem Werbepartner InstaHelp psychologische Beratung und Online-Therapie. Online, vertraulich und ohne Wartezeit. Das kann ein erster Schritt sein, geht dazu einfach auf instahelp.me/wiegehts oder klickt auf den Link in den Shownotes. Und vor allem, macht euch eine schöne Woche. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.